Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich der Aktualität geschuldet im Rahmen der Vortragsreihe Wendezeit der Demokratie über die Verhältnisse sprechen, die nach dem Anschlag in Halle auf die jüdische Synagoge entstanden sind. Und das zweite aktuelle Thema in dieser Woche ist der Angriff bzw. der Rückzug der amerikanischen Truppen von den Kurden, das heißt also der Angriff von den türkischen Truppen Erdogans auf die kurdische Autonomieregion im Norden Syriens und der Rückzug Trumps und der amerikanischen Truppen. Beide Ereignisse haben in der Tat etwas mit dem Thema Wendezeit der Demokratie zu tun. Das eine ist ein innenpolitisches Thema und betrifft den rechten Rassismus. Das andere ist ein außenpolitisches Thema und betrifft fremde Völker, die aber mit uns im Nahen Osten, also das heißt mit der europäischen Gemeinschaft, verbunden sind. Wir können die Augen nicht davor schließen, was im Nahen Osten, das heißt, was in Syrien geschieht. Nun sind beide Ereignisse durch ein inneres Band zusammengehalten. Einmal handelte es sich um den Verstoß gegen die Rechte, die religiösen Rechte, die persönlichen Rechte von Juden in unserem Land. Zum anderen geht es um den Verrat einer demokratischen Regierung an einem Bündnispartner, nämlich den Kurden, die im Kampf gegen den IS die Demokratie im Nahen Osten verteidigt haben. Nicht wenige sprechen dort in den Vereinigten Staaten auch von Verrat, den Trump am eigenen Bündnispartner, den Kurden, durchgeführt hat. Was sich nun in beiden Ereignissen zeigt und warum es ein Thema für die Philosophie ist, ist eben das vorhin erwähnte innere Band. Die Demokratie hat Verantwortung für ihre Mitglieder im Inland wie im Ausland und wir sind mit den Verhältnissen in Halle auf ein neues bzw. altes Phänomen gestoßen, des Rechtsradikalismus und des Antisemitismus in unserem Land. Dieses Phänomen ist nicht verschwunden, auch wenn der Nationalsozialismus überwunden ist. Die Demokratie muss sich gegen diese Bestrebungen, Menschen in unserem Land wegen ihrer Religion, wegen ihres Glaubens, also wegen ihrer politischen Einstellungen auszugrenzen, wehren. Wenn wir also über das Wesen der Demokratie sprechen, dann ist die alles entscheidende Frage die, die unser Grundgesetz in dem Satz zusammengefasst hat: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Über dieses Thema werde ich heute sprechen. Im Grunde genommen geht es dabei um die Fragestellung, was und wie will der Mensch leben mit dem anderen Menschen zusammen. Wir müssen im Prinzip die Frage nach einer existenziellen Anthropologie des Menschen stellen. Das heißt, was ist der Mensch in seiner Welt und wie geht er mit dem anderen Menschen um? Dabei stoßen wir immer wieder auf ein Phänomen, nämlich auf das Phänomen der Angst und der Furcht. Mit dieser Frage will ich mich zuerst beschäftigen. Der Grund dafür ist nicht unmittelbar einleuchtend, erschließt sich aber dann, wenn wir verstehen, dass wir in der Welt leben, aber auf der Erde sind. Wir sprechen zum Beispiel immer wieder davon, dass die Menschen geboren werden in die Welt und dann auf die Welt kommen. Wir sagen also nicht, sie kommen zur Erde, wir sagen, sie kommen zur Welt. Weltverhältnisse sind zivilisatorische und kulturelle Verhältnisse, die wir geerbt haben, für die wir nichts können. Keiner von uns hat sich seine Familie ausgesucht, in die er geboren wurde, das Volk, in das er geboren wurde, oder die Zeit, zu der er geboren wurde. Wir sind einfach da, in dieses Dasein gestellt und müssen es annehmen. Wie wir es annehmen, kommt zum einen auch eben auf unsere Grundbefindlichkeiten an, das heißt auf die Sprache, auf den Geist, in dem wir uns befinden und mit dem wir uns sowohl zur Erde als auch zur Welt stellen. Und in der Welt treffen wir auf Verhältnisse, die wunderbar sind, aber die auch irrsinnig sind. Und das ist nun ein Charakteristikum unserer Zeit, dass die Menschen mit der Beschleunigung ihrer Weltverhältnisse nicht mehr zurechtkommen, dass viele nicht mehr damit zurechtkommen und dass sie sich vor diesen Verhältnissen fürchten. Nun aber ist das Thema Furcht gerade in Deutschland oder in der westlichen Hemisphäre ein sehr problematisches Thema. In der Regel sprechen wir nicht von Furcht, sondern von Angst. So gibt es insbesondere in Deutschland das Phänomen der Angst vor dem Waldsterben, der Angst vor der Globalisierung, der Angst vor dem Fliegen, ja, und der Angst vor der Freiheit. Und jetzt natürlich die Angst vor einer Politik, die uns zu entgleiten droht, und deren Repräsentanten in Washington, in Moskau und in Peking sitzen, Menschen also, auf die wir als Europäer eigentlich keinen Einfluss haben. Mir geht es nun darum, Ihnen zu zeigen, warum der Terminus Angst falsch ist und warum wir von Furcht sprechen müssen, wenn wir die Verhältnisse dieser Welt und die Wendezeit, in der die Demokratie sich im Augenblick befinden, in den Griff bekommen wollen. Wir haben es in den Vereinigten Staaten im Augenblick mit Trump als Präsidenten zu tun und mit einem gespaltenen Volk. Das heißt, nicht nur das amerikanische Volk ist gespalten, sondern es zieht sich eine vertikale Risslinie durch die Welt. Auf der einen Seite haben wir es mit Populisten nationalistischer Art zu tun und auf der anderen Seite mit einer Demokratie, die oder mit Demokraten, die verschreckt sind und dieses Phänomen der Teilung der Welt nicht einordnen können. Leider hat die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum ein Buch geschrieben mit dem Titel »Neue religiöse Intoleranz«, ein Ausweg aus der Politik der Angst. In diesem Buch lautet der erste Artikel Religion, Zeit der Angst und der Verdächtigungen. Dieses Thema nun wiederum hat der Zeitjournalist Jens Jessen zum Anlass genommen, einen Artikel zu schreiben mit dem Titel Angst, Essen, Politik auf. Dabei spielt er auf den Film von Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder an, Angst, Essen, Seele auf. Tatsächlich geht es im Augenblick darum, dass wir eigentlich sagen müssten, Angst, Essen bzw. Furcht, Essen, Politik und damit Zukunft auf. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, auf diesen Artikel möchte ich zuerst eingehen. Jens Jessen schreibt dort, ich zitiere, Angst, hat die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum dargelegt, sei für die Demokratie das gefährlichste aller Gefühle. Über Angst kann man nicht abstimmen, Angst ist nicht verhandlungsfähig, Angst untergräbt jedes Vertrauen in den, der sie nicht teilt und ermächtigt jeden, der sich auf sie beruft, zu diktatorischen Maßnahmen. Jens Jessen beklagt in diesem Artikel die Fatalität, die durch eine Gefühlspolitik eingetreten sei, in der die Politik jeder Rede von der Angst nachgeht. Er schreibt, die Fatalität beruht darauf, dass sich die politische Rede von der Angst mit dem Relativismus der Psychotherapie verbündet hat, der bekanntlich verbietet, an den Empfindungswelten des Patienten zu zweifeln. Gegen die Fatalität des subjektiven Wahrheitsfaktors, den er dann als Therapeutenjargon bezeichnet, der schon so weit in die Politik vorgedrungen sei, dass auch jede irrationale Wendung des Publikums von der Politik ernst genommen wird. Dieses Phänomen denunziert er eben als Gefühlspolitik. Tatsächlich muss man an dieser Stelle auch der Psychotherapie zur Seite treten und feststellen, dass es selbstverständlich richtig ist, zunächst einmal die Wirksamkeit von Befürchtungen ernst zu nehmen und nicht als Wahrheit oder als eine Naturwahrheit zu betrachten. Befürchtungen sind Kulturphänomene. Angst ist also nicht Politik auf, sondern Furcht beherrscht das Terrain der Zukunft, mit der wir es zu tun haben. Und dabei sind wir bei einem zentralen Satz: Die Zukunft, die wir nicht kennen, ist der zukünftige Zeitraum, den wir nicht beherrschen, weshalb wir ihn eben auch fürchten. Zur Lösung der Zukunftsfragen also hat die Angst nichts beizutragen, solange wir das Phänomen der Furcht nicht verstehen. Und das ist der fundamentale Fehler sowohl bei Jens Jessen als auch bei Martha Nussbaum. Angst ist ein Naturverhalten. Wir teilen sie mit unseren tierischen Verwandten. Furcht hingegen ist ein Kulturverhalten. Was ist die Differenz von Kulturfurcht und Naturangst? Tiere fürchten weder den Klimawandel noch leugnen sie ihn, obwohl sie von ihm mindestens genauso betroffen sind wie wir. Es gibt kein Naturparlament der Tiere, das ihn diskutiert. Hingegen streiten innerhalb unserer Parlamente weltweit die Umweltschützer mit Leugnern des Klimawandels. Die Ökologen fürchten ihn, weil sie Veränderungen des Klimas sehen und dabei auf Messdaten zurückgreifen. Nach dem Stand der Wissenschaft ist für die Klimaveränderung unserer Zivilisation der Mensch wohl mitverantwortlich. Die Leugner des Klimawandels, vor allem AfD bis Trump, lesen dieselben Daten. Sie sehen darin nur den natürlichen Klimawandel. Eingriffe des Menschen seien für den Klimawandel nicht verantwortlich, so Gauland. Tatsächlich gilt, wer von Furcht nicht sprechen will, braucht über die Zukunft gar nicht zu reden. Wer Verantwortung für die Zukunft leugnet und verantwortungslos in seinem Handeln ist, der will die Fragen der kunstvollen Veränderung durch unser weltliches Handeln oder Welthandeln verdrängen. Warum dieses Phänomen? Warum stoßen wir immer wieder auf dieses Phänomen, dass wir Natur für Kultur in Rechnung stellen und verantwortlich machen? Der Grund dafür liegt in einem lange zurückliegenden grundsätzlichen Problem. Wir haben es in unserer Kultur Betrachtung immer mit dem Phänomen zu tun, dass wir glauben, dass die Kultur und Zivilisation von Gott geschaffen ist. Das ist der traditionelle Ansatz und damit eben auch im Rahmen der Natur verbleibt, die auch von Gott geschaffen sei. Dieser Ansatz ist überholt und trotzdem wirkt er selbstverständlich immer noch nach. Die Naturgeschaffenheit unserer Kunstwelt ist geradezu zu einem Mythos oder zu einem Phänomen geworden, an das wir nicht rühren wollen. Warum wollen wir daran nicht rühren? Weil mit der Natur die Verantwortung für unser menschliches Handeln abgeschoben werden kann. Wir haben es sozusagen mit einer Immunisierung unserer Verantwortung zu tun. Wenn wir natürliche Wesen sind, die aus Natur heraus handeln, dann wird unser Handeln immer gerechtfertigt sein, ob wir Fehler machen oder nicht, ob wir Glückliches zustande bringen oder Irrsinniges. Immer wird dafür die Natur der Rahmen sein und die Verantwortung übernehmen müssen. Helmut Plessner, den ich an dieser Stelle zitieren möchte, sagt in seinem Buch »Die Stufen des Organischen und der Mensch«, dass der Mensch die Künstlichkeit im Handeln, Denken und Träumen erfunden hat. Mit alledem entsteht eine die Natur überlagernde Sphäre der Freiheit. Hier in der menschlichen Freiheit entsteht nun der Gegensatz, den er den Gegensatz von Naturgesetz tritt gegen Sittengesetz an. Wer diese Erkenntnis nicht akzeptieren will, wird die Welt nicht verstehen, weil er immer dann, wenn er über Weltverhältnisse spricht, über Naturverhältnisse, nachdenken will und über diese Verantwortung. Und damit sind wir auch schon in der Zeit der Verdächtigung. Die Zeit, in der wir heute diskutieren, in der wir über die Zukunft Fragen stellen, in der wir den anderen verdächtigen, ist keine Zeit der Angst. Verschwörungstheoretiker operieren mit Konstruktionen, die nicht der Natur entspringen, sondern die selbst auch Kulturphänomene sind. Wenn wir nun den Fehler machen, und diesen Fehler macht sowohl Jens Jessen als auch Nussbaum und weite Teile unserer intellektuellen, demokratischen Opposition gegen Trump und alle die anderen, wenn wir den Fehler machen, all das als ein Naturverhalten anzusehen, können wir dieses Verhalten nicht ändern. Natur kann man per Definition nicht ändern, weil wir dann als Naturwesen einen Kern in uns tragen von Verhalten, der durch Lernen, durch Wissen und durch Zivilisations- und Kulturverhalten nicht angefasst werden kann. Wenn wir auf diese Naturfalle der Angst eingehen und auf ihr argumentieren, haben wir also schon verloren, bevor wir die Auseinandersetzung mit unseren nationalistischen und rassistischen Gegnern beginnen. Also gilt der Grundsatz: Wer von Furcht nicht sprechen will, wird die Phänomene dieser Welt nicht verstehen. Machen wir uns das kurz am Mythos von Adam und Eva in der Genesis, in der Bibel, deutlich. Dort wird im ersten Buch der Genesis gesagt, als Adam und Eva den Griff zum Baum der Erkenntnis machten und den Apfel aßen, wurden sie hinaus in die Welt gestoßen und sie fürchteten sich, sie gerieten in Furcht, steht dort zu lesen, Genesis 3:10. Sie mussten hinaus in die Wüste der Welt und den Ackerboden bestellen, Genesis 3:23. In ihrer Sorge hätten sie das Vorsorgedenken erfunden. Wer nun den biblischen Kulturmythos nicht als Maßstab seines Denkens betrachten will, wer also dies nicht will, der kann zur Existenzphilosophie Sartres greifen. Sartre behandelt in seiner bahnbrechenden Untersuchung über die Furcht, die Angst des Schwindels. Schwindel kündigt sich durch Furcht an. Ich bin auf einem schmalen Pfad ohne Geländer, der an einem Abgrund entlang führt. Der Abgrund bietet sich mir als etwas zu Vermeidendes dar. Er ist eine Lebensgefahr. Das Denken setzt ein. Szenarien werden entworfen. Jeder Bergwanderer kennt solche Situationen. Man sieht sich schon in den Abgrund stürzen. In diesem Augenblick erscheint die Furcht, durch die ich mich von der Situation her selbst erfasse. Das war ein Zitat aus Sein und Nichts von Sartre. Die Situation. Was ist die Situation, in der wir uns geistig erfassen, wenn wir in Abstürze hineindenken, wie wir in Zukünfte hineindenken, die wir uns auch furchtbar vorstellen können? Sartre sagt an dieser Stelle, es handelt sich dabei um ein Denken der Transzendenz. Das heißt, Transzendenz ist etwas, wo wir als Menschen über die Zeit hinaus denken und uns in eine geglückte oder eben auch in eine zerstörerische Transzendenz, in eine zukünftige Zeit hinein denken können. Denken macht in diesem Fall Leben kaputt oder bietet die Grundlage für ein besseres Zusammenleben.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Meine Damen und Herren, ich setze nun die Überlegungen über das Thema Furcht und Angst fort mit der genauso wichtigen These, dass wir nie an die Problematik der Zukunftsangst bzw. Furcht, Politik herankommen, wenn wir diese Frage als eine rein terminologische Frage behandeln. Zukunftsfurcht ist keine Frage von Termini, sondern eine inhaltliche Frage. Dabei möchte ich nochmal zurückkommen auf das bekannte Phänomen der Flugangst. Jede Fluggesellschaft führt Therapiegruppen durch und macht in bestimmten Sitzungen den Patienten klar, dass sie sich nicht fürchten müssen, in ein Flugzeug einzusteigen, weil das sicherste Transportmittel der Welt ist und so weiter. Die Fluggesellschaften könnten sich diese Therapiesitzungen sparen, wenn die Flugangst tatsächlich ein Naturphänomen wäre, denn als solche wäre sie nicht wegzudiskutieren. Tatsächlich finden aber sehr erfolgreiche Therapiesitzungen statt und die Flugreisenden sind dann tatsächlich in der Lage, in ein Flugzeug einzusteigen und sich vorzustellen, dass sie dort in Zukunft gut ankommen werden und dass es eine gute Landung gibt. Das heißt, sie akzeptieren, dass es sich bei dieser Therapie, bei diesem Flug und so weiter nicht um ein Naturphänomen, sondern um ein Kulturverhalten handelt. Wer nun auf die falsche These der politischen Gegner hereinfällt, dass menschliches Verhalten, Befindlichkeiten und so weiter Naturphänomene sind, dass der Mensch Angst aus Natur hat und keine Furcht aus Kultur, der ist an dieser Stelle schon auf die Tricks der AfD und der Vererbungstheoretiker hereingefallen. Er reduziert den Menschen auf eine vererbte Natur, die er allerdings nicht hat. Wir sind in der Welt der Natur auch nicht als Naturwesen gefährlich, sondern als zivilisierte Kulturwesen mit unserer Zivilisation. Der Mensch ist also kein politischer Patient und es ist falsch, der Psychotherapie auch noch die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass der politische Bürger ein fatalistisches, von Natur fehlgeleitetes Patientenwesen ist. Um es nochmal deutlich zu sagen, der Bürger ist kein politischer Patient und die Angst als ein Angstreduktionsmechanismus zu verkaufen, führt uns völlig in die Irre. Die Bürger sind nicht krank, wenn sie Trump folgen, sondern sie sind politisch fehlgeleitet. Die Bürger sind nicht krank, wenn sie den Klimawandel leugnen, sondern sie folgen dabei bestimmten Interessen. Am Schluss möchte ich noch auf einen außerordentlich fatalen Satz hinweisen. Jesse Jensen schreibt gegen die Argumentation gegen die Argumentation der AfD, dass die AfD, die die ganze Politik auf Ängste gründet, betrachtet Objektivität ohnehin als Herrschaftsinstrument der Eliten. Was nun? Wie absurd ist dieser Satz? Die AfD und alle Rechtsradikalen und sonstigen Politiker betrachten den Menschen als ein fehlgeleitetes Kulturwesen. Sie greifen uns als Demokraten an, die wir eine Kultur vertreten. Und wenn wir unsere Basis in der Natur finden wollen, dann sind wir schon falsch gewickelt. Das gelingende Leben in der Welt muss tatsächlich zustande gebracht werden von uns als Kulturwesen. Das erschreckendste Beispiel dieses Missgriffes liegt im Übrigen bei Nietzsche vor. Der ist ja nun der Pate dieser ganzen rechtsradikalen Kultur-Natur-These, der Mensch als ein Gesundheits- und Krankheitswesen. Krank ist er, wenn er dem Apollinischen folgt. Gesund ist er, wenn er seiner dionysischen Natur folgt. In dieser Dualität hat dann Nietzsche den Übermenschen Zarathustra erfunden und er wiederum ist die Fabel oder die Hintergrundstruktur für das Rassedenken der Nazis. Das heißt, wir haben es dort mit der Idee zu tun, dass das arische Wesen von Natur gut ist, während das abendländische Kulturwesen durch Kultur verdorben und krank sei, und das müsse dann eben ausgerottet werden. Gegen diese unmenschliche und in der Tat auch irgendwie kranke Position können wir nur Position ergreifen, wenn wir den Gedanken der Demokratie als eine Verantwortungsgemeinschaft verstehen. Wir haben es bei der Natur mit einem schützenswerten Eigentum zu tun, das uns übergeben ist, dadurch, dass wir in der Welt sind und uns mit der Natur auseinandersetzen müssen. Der Gedanke der Demokratie ist der Gedanke der Gerechtigkeit. Das heißt, demokratische Kultur muss in der Sorge um die Zukunft und in der Vorsorge für unsere Kinder eine Zukunft erfinden in Gerechtigkeit innerhalb unserer Welt, aber auch im Hinblick auf die äußere Natur, auf die uns umgebende Natur, auf die wir angewiesen sind, ohne deren Verfassung, wie Plessner es richtig sagt, der Mensch nicht leben kann. Aber wir sind in einer Kultur zu Hause, die diese Natur zerstören kann, und nur von dieser Fähigkeit her, destruktiv, aber auch konstruktiv zu sein, sind wir in eine Verantwortungsethik gestellt, wie das Max Weber einmal gesagt hat, die uns zugefallen ist und aus der wir als verantwortliche Menschen nicht herauskommen.